würde gerne am Anfang der Predigt beten und dann steige ich schon ein. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für diesen wunderbaren Morgen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich verschenkt und dass du uns unendlich doll liebst. Und ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest, Herr. Und ich lade dich ein, dass du jetzt unsere Herzen öffnest für das, was du sagen möchtest, Herr. Und ich bitte dich auch darum, dass du meine Worte lenkst. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich würde gerne mit einer Geschichte erzählen, die ich letzte Woche erlebt habe. Aber erstmal vorweg eine Frage stellen. Was ist euch absolut heilig? Ihr müsst das nicht beantworten jetzt, aber denkt mal drüber nach. Wir haben vielleicht gehört, hier der ein oder andere hat ein Telefon, das ist dem ganz heilig. Bei mir ist das beispielsweise natürlich die Gemeinschaft mit Gott und Jesus selbst und die Bibel, das ist mir irgendwie heilig, aber auch meine Familie. Aber eine Sache, die mir auch sehr, sehr heilig ist, das klingt vielleicht komisch, das ist mein MacBook, ja? Das ist mein Laptop. Und ich habe eine Erfahrung gemacht jetzt am Dienstag, von der möchte ich euch gerne erzählen. Und zwar war es so, dass ich nicht von der Gemeinde aus, aber von einer anderen E-Mail-Signatur irgendwie Probleme hatte, die anzeigen zu lassen für die Fachleute unter uns. Ich wollte so einen HTML-Link irgendwie haben und eine Signatur und nicht einfach da was eingetippt ist. Das heißt, wenn man auf die Signatur klickt, dann wird man gleich weitergeleitet. So. Und das kann ich einfach nicht so. Ich bin ein technischer Noob, ich bin ein Anfänger. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich derjenige, der sich auch kennt, setzt hier und sagt, Alex, das ist einfach nur ein Klick und dann funktioniert das. Aber ich kann sowas nicht. Und ich hatte dann immer irgendwie Probleme, habe versucht, das einzurichten, hatte auch eine Anleitung, aber wie gesagt, ich kann das einfach nicht. Und dann wurde mir angeboten, das ist wirklich eine wahre Geschichte, ich habe einen Freund, dessen Sekretärin ist verheiratet und hat einen Mann, der sich auskennt. Ja, bist du nicht gelogen. Und ist auch keiner aus der Gemeinde. Und ich kenne meinen Freund, aber ich kenne die Sekretärin nicht und auch nicht ihr Mann. So. Und dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen und dann hat er gesagt, du, ich kümmere mich drum, kein Problem. Hast du Dienstagabend Zeit? Ich so, ja, kein Ding. Er meinte, okay, dann telefonieren wir. Und dann denke ich, okay, kein Problem, er lotst mich so da durch und sagt mir, was ich tun soll. Und dann haut er was raus, was mich irgendwie sehr überrascht hat. Und zwar hat er gesagt, Alex, lad doch noch bitte eine Applikation runter, ein Programm, was es einfacher macht. Dieses Programm oder diese App heißt TeamViewer. Wer kennt TeamViewer? Okay. Und ich kannte das nicht und ich dachte, okay, lad die so runter und guck so, was das ist. TeamViewer ist im Grunde eine App, die es zulässt, wenn ich ihm einen Zugangscode gebe, dass er kompletten Zugriff auf meinen Laptop hat. Ich kenne diesen Mann nicht und er sagt, lad das runter und ich mach dir das. Und ich denke so, nee. Es ist nicht so, dass ich irgendwie so mega versteckte und geheime Sachen auf meinem Laptop habe, aber wenn ihr mal überlegt, so, was euch richtig heilig ist und ihr sagt so, oh, das will ich, das ist so meins, das irgendwie in fremde Hände zu geben, ist nicht so einfach, oder? So, und abgesehen davon, dass ich auch Gemeindesachen und andere private Sachen in meinem Laptop habe, von dem ich auch nicht möchte, dass er das sieht. So. Und dann dachte ich, okay, na gut, er will mir ja helfen und es ist halt wirklich der Mann der Sekretärin meines Freundes, hey. Und dann dachte ich, okay, ich habe den dann runtergeladen, habe ihm den Code geschickt und dann hat er gesagt, lass uns mal kurz telefonieren, haben wir telefoniert und meinte, so und jetzt mache ich mich ran, jetzt lege ich auf und ich dachte so, okay, na gut, dann hat er aufgelegt und dann habe ich gesehen, wie sich bei meinem Laptop wie aus Geisterhand so meine Maus bewegt hat. Er hat Ordner geöffnet, da sowas rumgeschoben und ich sitze da und dann denke so, okay, ich schreibe mir das mal auf, nicht, dass er da jetzt irgendwie so. Und es hat sich wirklich so sehr merkwürdig angefühlt und ich dachte, das ist irgendwie wirklich schwierig für mich, das in andere Hände zu geben. Und ich letzten Endes hat alles funktioniert, er hat dann nichts irgendwie Böses gemacht oder so, wir haben danach nochmal telefoniert, ich habe mich wirklich bedankt bei ihm und er hat mir wirklich geholfen und es hat auch alles so funktioniert, wie er es erzählt hat und wie ich es mir vorgestellt habe oder ein bisschen anders, aber das Ziel zumindest ist erreicht. Und ich dachte, vielleicht kennt der ein oder andere es auch so, dass er in seinem Leben einen Moment hat, wo er irgendwie die Kontrolle von irgendwas aufgeben muss oder musste, aber dass es ihm ganz, ganz doll liegt. Dass er sagt, hey, das ist irgendwie mir so heilig, das möchte ich eigentlich nicht aus der Hand geben. Und es gibt immer irgendwie Dinge in unserem Leben, wo wir die Kontrolle einfach behalten wollen. Ja? Beispielsweise Geld oder das Konto. Hey, wem würde es einfach fallen, jemand anderem, ich habe jetzt mein Portemonnaie hier unten, einfach zu sagen, okay, hier ist meine Bankkarte drin, hier ist alles drin und Code und so. Und ich übergebe dir die Kontrolle, Basti, du hast jetzt mein Konto, du kannst das kontrollieren. Ihr könnt es für euch beantworten, so wem würde das einfach fallen? Ja? Ne? Beantwortet das mal einfach für euch. Die meisten sitzen da und denken, du spinnst doch. Ja? Wir hatten eine Situation vor 2 Jahren, bevor wir nach Hamburg gekommen sind, ist auf einmal Lucias Konto gehackt worden. Es wurde geschlossen. Wir haben gedacht, okay, was ist da los? Auf einmal hatte sie, ich glaube, 40.000 Euro oder wie viel war das? 20.000, irgendwie so. 10.000, ich übertreibe. Danke, die Korrektur. Also 10.000 Euro oder so waren auf unserem Konto. Es ist jetzt nicht üblich, dass 10.000 Euro auf unserem Konto sind. Und auf einmal wurde das Ding gesperrt und die Bank musste eingreifen. Das war also fremdbestimmt. Wir konnten dann irgendwie keinen Zugriff drauf. Die wurden dann auch leider wieder abgebucht. Ja. Schade. Aber jedenfalls war das so, dass wir, dass da fremdbestimmt war und wir die Kontrolle nicht hatten. Oder manchen geht es von euch so, dass sie sagen, okay, ich möchte meine Karriere, meinen Erfolg selbst in der Hand haben. Ich möchte nicht, dass andere Leute das bestimmen. Natürlich hängt es davon ab, was für einen Schulabschluss du hast und so. Auch das liegt in deiner Hand, ja, liebe Teenager. Mann, wink. Ich hätte es nicht mit euren Eltern abgesprochen. Aber es gibt Dinge, die wir einfach nicht aus der Hand geben wollen. Oder manche von uns haben sich gerade ein Haus gekauft oder sind umgezogen. Und stell dir vor, jemand anders richtet deine Wohnung ein oder dein Haus. In meinem Fall wäre es nicht schlimm, weil jede andere Person kann das besser als ich, ja. Aber es gibt manche Personen, die sagen, nein, ich habe bestimmte Vorstellungen, so soll das aussehen. Und deswegen gebe ich das nicht aus der Hand. In unserem Fall bin ich auch mega dankbar, dass meine Frau unsere Wohnung eingerichtet hat. Ich durfte schleppen und sie hat gesagt, wo was hin soll. Beziehungsweise unsere Helfer beim Umzug. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Oder meine Zeit. Es ist doch mein größter Wunsch, dass ich selbst meine Zeit in der Hand habe, dass kein anderer das kontrolliert. Natürlich müssen wir so Job und sowas abziehen, wir müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Aber in meiner Freizeit möchte ich doch bestimmen, was ich tue. Ich will da nicht fremdbestimmt sein, dass jemand sagt, Alex, du gehst jetzt laufen, obwohl ich merke, oh nee, ich bin mega müde und total fertig, es würde mir gar nicht bringen. Oder wenn jemand anders sagen würde, so jetzt gehst du einkaufen, sondern ich will das selbst entscheiden. Oder die Erziehung unserer Kinder. Das, klar, es ist für mich klar, ich gebe mein Kind in die Kita und das ist dann auch ein Stück weit fremdbestimmt, die Erziehung meines Kindes, oder auch in die Schule, ist ja auch Schulpflicht. Und es ist auch gut und wir müssen auch ein Vertrauen haben, aber wenn es mir so geht, dann denke ich, okay, ich glaube, ich habe viel Gutes mitgekriegt, auch von meinen Eltern und ich glaube, ich mache einige Sachen nicht falsch. Daher ist es mir wirklich, wirklich wichtig, dass ich mein Kind erziehe. Ja, dass ich mein Kind dahin erziehe, dass es gut mit anderen Menschen umgeht. Und ich möchte nicht einfach diese Kontrolle abgeben, sondern das ist was ich gerne in den Händen halten möchte. Und ich habe eine Bibelstelle, die mich wirklich sehr bewegt über die letzten Wochen. Und für diejenigen, die beim Preach-It-Seminar am letzten Samstag da waren, werden etwas schmunzeln, denn es ist genau die Bibelstelle, die wir uns angeguckt haben. Ich hatte es schon angekündigt, werde höchstwahrscheinlich darüber predigen. Und zwar steht sie in Matthäus 14, ab Vers 22. Diejenigen, die schon lange Christen sind und in der Sonntagsschule waren und so weiter, kennen diese Bibelgeschichte wahrscheinlich in- und auswendig. Es ist die Geschichte, wo Jesus zu den Jüngern kommt und Petrus es wagt, aus dem Boot herauszusteigen und zu Jesus zu gehen. Und diese Geschichte würde ich gerne vorlesen. Matthäus 14, ab Vers 22. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich alleine auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort alleine. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der 4. Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergingen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befehle mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und ich war, als ich diesen Text gelesen hatte, wirklich ermutigt. Ich spreche ja immer wieder gerne so von meinen Bibelhelden. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, Petrus ist der absolute Held für mich. Weil ich glaube, dass Petrus viele Fehler macht und man kann ja auch irgendwie aus einer negativen Geschichte Sachen lernen. Aber hier an dieser Stelle ist er wirklich ein Held für mich, weil er was wagt, weil er was macht. Und dieser Text gibt ganz, ganz viele Wahrheiten Gottes preis, wenn man ein bisschen tiefer schaut. Und ich kratze das mal einfach heute Morgen mit euch an. Ich hatte am Freitagabend jemandem gesagt, so, ich weiß nicht, entweder predige ich am Sonntag 10 Minuten, was wahrscheinlich den meisten freuen würde, oder halt 50, so, weil die Bibelstelle das hergibt. Und die Person, mit der ich gesprochen hatte, gesagt, ja, 50, Alex, 50. Ich weiß ganz genau, dass manche hier jetzt sitzen und denken so, nee, bitte nicht, bitte nicht. Aber ich kratze das einfach mal an und picke so Wahrheiten Gottes raus. Und eine Wahrheit Gottes ist in diesem Text, der mir aufgezeigt ist, dass Jesus kommt. Und das ist eine Zusage, die Jesus gibt. Er sagt seinen Jüngern, fahrt schon mal voraus. Das heißt, die Jünger können davon ausgehen, dass Jesus kommt. Wenn ich beispielsweise wenn meine Frau nach Hause fährt und ich mit ihr spreche und sage, fahr schon mal vor, ich komme nach. Wenn ich nicht nachkomme, dann klingelt irgendwann mein Handy, wenn ich nicht gerade Smartphone faste. Ja? Und sage, wo bleibst du denn? Aber meine Frau kann davon ausgehen, dass wenn ich sage, fahr schon mal vor, dass sie weiß, okay, in einer bestimmten Zeit werde ich nachkommen. Und das ist die Zusage Jesu für das Leben der Jünger in diesem Moment, aber auch für unser Leben. Jesus sagt, ich komme, ich bin da, ich komme. Das ist eine Zusage Gottes für dein Leben, eine Zusage Jesu. Aber irgendwie scheinen die Jünger das ja gar nicht so realisiert zu haben. Ja? Obwohl Jesus sagt, hey, ich komme, sind sie so mega überrascht, weil es auch so ein bisschen eine spooky Situation ist. Ja? Sie sind da und Jesus kommt auf dem Wasser. Und es ist Sturm und Wind und Wellen und dann, okay, was sollen wir tun, was sollen wir tun? Es ist Chaos und dann kommt Jesus ganz gechillt zu ihnen und sagen, ein Geist. Das heißt, sie können das gar nicht einordnen, sie erkennen Jesus an der Stelle nicht. Und ich dachte, wie oft gibt es Momente in unserem Leben, wo wir auch Jesus gar nicht erkennen, wo wir denken so, na, wir sind im Sturm, wir sind bei die Wellen, die schwappen rein in mein Leben und ich erkenne dann Jesus irgendwie nicht. Und dann fühle ich mich ganz verloren und so müssen sich die Jünger gefühlt haben an dieser Stelle. Sie haben natürlich, weil sie ihn nicht erkannt haben, messen sie ihm nicht viel bei, sie vertrauen ihm in dem Moment nicht. Sie erkennen ihn einfach nicht. Und was man nicht kennt, das schenkt man eben selten Vertrauen. Und diese Bibelstelle ist im Grunde eine unausgesprochene Einladung, Jesus mehr kennenzulernen. Wenn die Jünger wirklich geschnallt hätten, was Jesus kann, und sie haben bis zu diesem Zeitpunkt unglaublich vieles erlebt, was Jesus für Wunder getan hat, dann hätten sie gewusst, Jesus wäre es auch möglich gewesen, über das Wasser im Sturm zu mir zu kommen. Keiner der Jünger hat gesagt, nein, chill mal, das ist kein Geist, das ist doch Jesus. Er hat doch schon unglaublich viele Wunder getan. Aber keiner von denen hat das geschnallt. Was trauen wir Jesus zu? Die Bibel spricht uns das zu, dass Jesus da ist und zu uns kommt. Und manchmal erkennen und kennen wir ihn nicht. Was messen wir ihm bei? Welche Bereiche in unserem Leben, auch wenn wir so übers Fasten reden, geben wir Jesus und welche nicht? Petrus, mein Held an dieser Stelle, ist so ein Typ, der von dem, was er sieht, ermutigt wird. Er sieht Jesus und hört die Worte Jesu. Jesus sagt in meiner neudeutschen Sprache, chillt mal, entspannt euch, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ich bin da. Und Petrus sieht das und denkt sich, wow, Jesus, für dich ist das möglich? Okay, wenn du es wirklich bist und er vertraut allein auf das Wort Jesu, wenn du es wirklich bist, dann mach es möglich, dass ich den Schritt aus dem Boot auf dich zukommen kann. Das ist Petrus, der kühne, der starke, der unglaublich mutige Petrus an dieser Stelle. Er vertraut allein auf das Wort Jesu. Die Umstände und die natürlichen Gesetze der Physik verblassen an dieser Stelle. Das heißt, so die eigentliche Realität, in der sich Petrus befindet, ist gar nicht mehr die Realität, sondern die Realität, die er sich schafft, ist eine göttliche, indem er Jesus vertraut und sagt, okay, wenn es möglich ist, wenn du es wirklich bist, dann ist so diese natürlichen Gesetzlichkeiten, in denen ich lebe, sind die in diesem Moment gar nicht relevant, sondern es gibt eine himmlische Realität. Und Jesus lässt Petrus Anteil an seiner Vollmacht haben. Und sein Glauben hat tragende Kraft. Und das, glaube ich, ist möglich, weil Petrus Jesus auch was beimisst und sagt, okay, ich habe schon unglaublich viele Dinge mit dir erlebt. Ich glaube, dass du es wirklich gut mit mir meinst. Und ich meine auch den Psalmisten zu verstehen, der im Psalm 119, 65, ab 65 schreibt, zu Gott singt und redet, du hast Gutes getan an deinem Knecht, Herr, nach deinem Wort. Gute Einsicht und Erkenntnis lehre mich, denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort. Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Ordnungen. Das ist ein tiefes Gebet, was Gott einfach so ein unglaubliches Vertrauen schenkt. Gott, du bist es. Jesus, du bist es. Und ich weiß, du meinst es gut mit mir. Und vielleicht sitzt der ein oder andere hier, der hat vielleicht ein anderes Gottesbild, als was ich jetzt aufzeige. Vielleicht stellst du dir Gott vor als einen alten Mann mit Bart und der einfach nur mit dem Finger zeigt, wenn du böse Sachen tust. Das ist nicht der Gott der Bibel. Ja? Oder vielleicht verbindest du so deine Erfahrung, die du mit deinem Vater oder deiner Mutter getan hast und reflektierst sie auf Gott. Ob positive Sachen oder negative Sachen. Ich glaube daran, was Petrus hier erlebt und dem Vertrauen, den er Jesus schenkt. Und auch der Psalmist, der betet, Gott, du tust Gutes und du willst auch immer Gutes tun. Das ist so einer meiner Lieblingssätze. Gott meint es wirklich gut mit mir. Und wenn wir das verstanden haben, angenommen haben, dann können wir Jesus mehr und mehr kennenlernen. Wenn ich ihm sowieso keine Chance lasse und sage, nein, ich kenne jemanden, der sagt, okay, Gott hat mir diese Krankheit gegeben. Ja, das ist auch ein krasses Gottesbild. Ich glaube das nicht, dass Gott uns irgendwie bewusst Krankheiten schenkt, sondern dass er es gut mit uns meint und dass er uns begegnen möchte. Petrus gibt seine Kontrolle hier auf an Jesus. So wie ich meine Kontrolle abgeben musste an den Ehemann der Sekretärin meines Freundes. Petrus wagt es und sagt, okay, Jesus, ich gebe dir das hin. Ich könnte jetzt ertrinken, aber ich gebe dir mein Leben hin und ich steige aus diesem Boot. Ich vertraue dir. Wisst ihr, Kontrolle hat immer mit Macht und Gewalt zu tun. Es ist in meiner Hand. Ich habe die Vollmacht, Dinge zu entscheiden. Ich habe das in meiner Hand. Und wir Menschen, ihr Lieben, wir sind so gestrickt, dass wir Dinge nicht aus unseren Händen geben wollen. Mir geht so, manche Sachen, die ich absolut gar nicht kann, gebe ich gerne aus meinen Händen. Ja. Aber manche Sachen, das will ich einfach nicht. Also ich würde dir jetzt nicht mein Portemonnaie schenken oder mein Laptop. Ja. Aber es gibt manche Dinge, an denen wir uns festhalten, an denen wir festkrallen. In der Wirtschaftslehre im Bereich Management gibt es ja jetzt neuerdings dieses Controlling, ja, für diejenigen, die das kennen. Das etabliert sich so und auch manchmal so in unserer Gemeinde. Ja. Und da geht es natürlich um Leistungsverbesserung. Es geht darum, einfach besser zu werden in den Dingen, die man vielleicht schon kann, auch in der Kommunikation und so weiter. Und so bin ich zumindest gestrickt, wünsche ich mir das in meinem persönlichen Leben auch, dass ich irgendwie einfach immer besser werde in den Dingen, die ich tue. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ja. Und ich spreche dir mal was Krasses zu, ja. Ja, behalte das, du bist auch nicht perfekt, okay? Bist du nicht, ja? Und ich glaube, also bei mir ist es so, ich will beispielsweise, wenn ich mein Kind erziehe, ja, dann will ich das richtig, richtig gut machen. Ich mache mich nicht daran kaputt, ich bin auch fehlerfreundlich und ich weiß, ich mache viele Fehler, aber ich will doch einfach besser darin werden, damit auch mein Kind ein schlaues und sozialfähiges Kind wird. Ja? Deswegen habe ich mich auch entschieden, mein Kind nicht vor den Fernseher zu setzen. Also mein Kind guckt kein Fernsehen. Jetzt mag der ein oder andere denken, du Tier, Alex, das ist aber nicht schön. Das ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben als Ehepaar. Wir wollen einfach Gutes in unser Kind investieren. Oder mein Wunsch ist es natürlich, ich habe es natürlich nicht so viel in den Händen, aber dass mein Konto immer voller wird. Ja, das ist auch, wäre doch mega cool, oder? Jeder freut sich natürlich über ein bisschen Geld. Wir, ne, das Geld wird nicht zu unserem Mammon, wird nicht zu unserem Götzen, aber wir brauchen auch nun mal das Geld in dieser Welt, um Sachen zu bezahlen. Die Miete, das Essen und so weiter. Aber wie sehr machen wir uns das, dass die Effektivität irgendwie größer wird als das eigentliche Ding? Vielleicht wird das manchmal so zu unserem Sturm im Leben. Und wenn wir Stürme in unserem Leben haben, dann gibt es eine Antwort auf dein Problem. Gott kennt eine Antwort auf dein Problem, auf diesen Sturm. Und das ist er selbst. Er selbst bietet sich an. Du kannst natürlich so ein Controlling haben und selbst irgendwie gucken, dass du besser wirst in den Dingen, die du tust. Aber Gott ist derjenige, der sich anbietet. Wisst ihr, diese Geschichte, die ich vorgelesen habe in Matthäus 14, sie ist unmittelbar nach der Speisung der 5000. Die Geschichte, die Speisung der 5000 ist ein unglaubliches Wunder. Es sind 5000 Männer plus Familien da mit Jesus und seinen Jüngern. Jesus spricht zu ihnen und irgendwie scheint keiner so schlau gewesen zu sein, irgendwie so ein Lunchpaket mitzunehmen. Zumindest sitzen die so lange da, dass es ausgelaufen ist, was sie sich mitgebracht haben. Und dann denken sie, okay, es ist jetzt ein bisschen weit, so ins nächste Dorf oder zum Einkaufszentrum, ist ein Schabbat, alle Läden haben zu, können nichts machen. Und Jesus sagt, kommt, kein Problem. Bringt mir einfach das, was sie da haben und dann werden alle satt. Die denken, du spinnst doch. Das ist nicht logisch. Das ist nicht die Realität, in der wir leben. Du kannst nicht einfach was vermehren. Jesus sagt doch. Und siehe da, alle sind satt geworden. Alle sind satt geworden. Das heißt, die Jünger haben unglaubliches Wunder erlebt. Sie haben erlebt, wie die Kraft Gottes in Jesus ist. Und jetzt haben wir eine Situation, die Jünger sind im Sturm. Sie hatten Angst, trotz der erfahrenen Seemänner, die sie bei sich hatten. Sie selbst waren erfahrene Seemänner, es waren Fischer, einige von ihnen. Und jetzt sind sie im Boot und es ist ganz spät nachts, der Sturm kommt und die äußere Not der Jünger beginnt. Und irgendwie, und das macht mich traurig, können sie in dieser Situation sich nicht auf Jesus verlassen. Und wie oft ist es in unserem Leben, dass wir mal einen Sturm haben, der Sturm in unserem Leben ist mal kleiner, mal größer. Manchmal haben wir auch gar keinen Sturm und uns geht's gut, aber wir verlieren Jesus aus dem Blick. Sein Angebot, ich bin da. Sie fühlen sich vielleicht im Stich gelassen und ich glaube, der ein oder andere von euch, auch ich habe das mal gebetet, hat mal gesagt, Jesus, Gott, wo bist du? Gibt's dich überhaupt? Irgendwie die letzten 20 Jahre bin ich mit dir gegangen und du warst bei mir, aber jetzt fühle ich dich irgendwie nicht mehr. Jetzt habe ich das Gefühl, bist du fern. Und ich spreche dir zu, Gott ist nicht fern. Er läuft dir hinterher auf den Wegen, den du gehst. Und irgendwie scheint nur Petrus dieses Wagnis einzugehen. Wisst ihr, die anderen bleiben im Boot. Es ist zumindest keine Überlieferung, dass dann auch Andreas oder wer auch immer ausgestiegen sind und gesagt haben, hey, yo, ich kann auch auf dem Wasser laufen, sondern die anderen bleiben im Boot sitzen. Und für mich ist auch die Frage, bleiben wir auch so in unserem Boot sitzen? Wollen wir immer die Kontrolle behalten über all die Dinge in unserem Leben? Und ich möchte dich ermutigen, mach den Schritt raus. Glauben heißt auch ein Wagnis einzugehen. Der Moment, wo du dich entschieden hast, Gott nachzufolgen oder Christ zu sein, das war nicht der Moment, in dem irgendjemand zugesprochen hat, auch Gott nicht, hey, dein Leben wird jetzt besser. Sondern wir werden immer noch Stürme in unserem Leben haben. Das ist völlig egal, ob du Christ bist oder nicht. Die Momente haben wir. Es ist nur die Frage, was für eine Perspektive haben wir und lassen wir Jesus in unser Leben. Das meint nicht per se, dass wir ins Ungewisse gehen, wenn wir ein Wagnis eingehen. Petrus geht, weil er Jesus sieht, nicht weil er sich einredet, dass der Sturm nicht da ist. Petrus weiß, dass der Sturm da ist und trotzdem macht er diesen Schritt. Petrus lässt sich nicht vom Sturm entmutigen, sondern von Jesus ermutigen. Jesus lässt sich nicht vom Sturm seines Lebens entmutigen, sondern von Jesus ermutigen. Das heißt, sich auch mal vom Schiff zu lösen. Von denen, wo du im Moment, wo du meinst, die Kontrolle behalten zu müssen. Im Leben klammern wir uns manchmal einfach an Dingen. Und oft ist es unser eigener Stolz. Oft ist es, nein, ich kann das. Ich kann das besser. Petrus hat hier selbst nicht auf das Problem geschaut, sondern was in Gottes Reich möglich ist. Dort, wo die Not am höchsten war, ist Gott am größten. Und Glauben, ihr Lieben, meint nichts anderes, als in stürmischen Zeiten oder auch, wo es uns wirklich, wirklich gut geht, Jesus zu sehen, Jesus Wort zu vertrauen und ihm nachgehen. Im Psalm 121, auch ein ganz, ganz wunderbarer Verse, heißt es ab Vers 1, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Das ist ein Perspektivwechsel. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von Gott allein, vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Das beten wir im Vaterunser. Wie im Himmel, so auf Erden. Das beten wir. Jeden Sonntag, vielleicht manche von uns sogar noch mehr. Und ich möchte dich ermutigen, darauf zu reagieren, zu gucken, wo gibt es Momente in deinem Leben, wo du nur diesen vielleicht hoffnungslosen Blick hast oder nur die schlimmsten Sachen irgendwie vor Augen hast. Mach das doch mal so in der nächsten Woche und gerne darüber hinaus, dass du in den herausfordernden Situationen so, statt vom Schlimmsten auszugehen und das Schlimmste zu fokussieren, Gott zu fragen, was er von dieser Situation hält. Und wie sein Eingreifen aussehen könnte. Wenn du dich plagst mit Krankheit oder du hast vielleicht Probleme mit deinem Kind oder du bist Kind und hast Probleme mit deinen Eltern oder irgendwelchen anderen Situationen, dann frag doch Gott, was hältst du von dieser Situation und wie möchtest du eingreifen? Was ist dein Wille? Welchen Blick kann ich bekommen, wenn ich dich anschaue? Kreiere dir doch ein Film im Kopf, wie es aussehen könnte, wenn Gott eingreifen würde. Das meint nicht, schiebe den Sturm, dieses Problem weg. Du kannst das nicht delegieren, weil irgendwann wird es sich wieder einholen. Wir leben auch nur mal in dieser Realität. Wir leben in dieser Welt. Und wir werden immer Kämpfe kämpfen in unserem Leben. Und ich möchte dich einladen, mal diese Dinge durch Gottes Perspektive zu sehen. Hey, und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann ist mein Rat, lern Jesus kennen. Lern Jesus kennen. Manche von euch stellen sich die schlimmsten Dinge vor und fokussieren die Sorgen. Oh, was soll bloß aus meinem Kind werden? Ja, manche von euch plagt das vielleicht. Der sagt so, oh, mein Sohn, meine Tochter ist jetzt irgendwie in einer ganz schwierigen Situation und sind getrieben und ich kann irgendwie nicht helfen. Aber schau doch Gott in so einer Situation an. Bist du getrieben von Angst oder lebst du im Glauben, dass Gott souverän ist? Hey, und ich dachte, wer sagt denn, dass die Jünger im Boot sicherer waren als Petrus auf dem Wasser bei Jesus? Am Ende lesen wir natürlich, dass Jesus mit Petrus ins Boot steigt und dann wird der Wind still, die Wellen sind nicht mehr da. Aber wer sagt denn, dass die Jünger im Boot sicherer waren als Petrus auf dem Wasser? Wisst ihr, ich habe lieber nasse Füße vom übers Wasser gehen, anstatt aus einem trockenen Boot dem Leben mit Jesus hinterherzuschauen. Was alles möglich wäre mit seiner Hilfe. Mit Gott zu leben heißt auch immer ein Wagnis einzugehen. Es bedeutet, das Boot, an das ich mich mein Leben lang geklammert habe, loszulassen und die Kontrolle abzugeben. Es bedeutet manchmal einfach auch Sorgen zu fasten. Es bedeutet auch mal, das scheinbar sichere Gewässer zu verlassen und meinen Blick auf Gott zu richten. Wisst ihr, und wir haben selbst die Freiheit, diese Team-Viewer-App oder God-Viewer-App in unser Leben zu installieren. Sagen, Gott, ich installiere bildlich gesehen diese App und du darfst Zugriff haben. Das ist ja die Freiheit, die Gott uns gibt. Wir haben ja die Freiheit, die Kontrolle abzugeben. Manche denken jetzt, ja, wenn ich meine Kontrolle abgebe, dann gebe ich Freiheit ab. Aber nein, du hast es selbst in der Hand, du kannst es Gott abgeben. Und wenn irgendjemand mit deinem Leben umgehen kann, dann ist das Gott. Und das nicht nur in den stürmischen Momenten unseres Lebens. An einer Stelle in der Bibel, ich glaube, das ist Lukas 17, spricht Jesus mit seinen Jüngern darüber, wann das Reich Gottes kommt. Und die Jünger fragen ihn so, naja, wann ist das so? Ne? Die wollen das messbar machen. Die ein paar Jünger, die waren wahrscheinlich so Wissenschaftler und die haben dann gesagt so, okay, wann kommt das? Wann können wir damit rechnen und so? Und Jesus sagt, das Kommen des Reiches ist nicht beobachtbar. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, am 23.04.2019, da kommt das so. Das ist nicht möglich. Sondern Jesu Antwort darauf ist, das Reich Gottes ist schon längst da. Das heißt, wir leben jetzt schon in einer hoffnungsvollen Perspektive, dass Gott da ist und wir auf ihn schauen können, dass er mit unserem Leben umgehen kann, dass er mit unserem Problem, mit unseren Sorgen umgehen kann. Das heißt nicht, dass unser Leben auf einmal so einen Riesensprung macht und alles super wird, du dann im Lotto gewinnst und einen geilen Job hast und dass dein MacBook immer funktioniert und so. Heißt es nicht, ja? Oder deine Kinder so richtig heilig werden und so und Pastoren werden oder so. Ja, das heißt das gar nicht. Aber ja, ihr lacht, weil ihr wisst, dass Pastoren auch nicht heilig sind. Ne? Aber es gibt uns eine andere Perspektive, einen anderen Mut, Dinge anzugehen. Wisst ihr, wir als Gemeinde haben eine Vision, ein Leitmotto ist, dass wir Gottes Liebe vertrauen wollen. Dass jeder Mensch, der in diese Räume kommt oder Begegnung mit uns hat, eben Gottes Liebe und Gnade erkennt. Eben auch diese Perspektive wahrnehmen kann, im Glauben gemeinsam wachsen. Dass wir eben das auch gemeinsam beten, wie im Himmel so auf Erden. Ich wünsche mir, dass das hier ein Ort, dass die CGBN ein Ort ist, wo Himmel auf Erden ist, wo Menschen Gottes Liebe einfach wahrnehmen können. Und das Letzte ist, diese Hoffnung weiterzugeben. Und falls ihr nicht wisst, woher ich das habe, dreht euch doch einfach mal um und schaut die Wand an. Gottes Liebe vertrauen, Glauben gemeinsam leben und die Hoffnung weitergeben. Das ist unsere Vision als Gemeinde. Und wir wollen jetzt einen Moment haben, wo wir Gott anbeten und ihm das hingeben. Und ich möchte dich einladen. Es gibt die Möglichkeit des Gebets. Hinten, glaube ich, werden Beter stehen. Ihr könnt zu denen gehen mit. Wenn euch was angesprochen hat in der Predigt, dann geht da gerne hin. Ihr müsst aber gar kein Anliegen haben. Ihr könnt auch einfach nur hingehen und euch segnen lassen. Wir werden auch die Möglichkeit haben, wer möchte, kann gerne alleine zu zweit, zu dritt oder in der Gruppe für sich Abendmahl nehmen. Und vielleicht das nochmal so festmachen mit Gott. Das nächste Lied, was wir singen, ist bewusst gewählt, ist das Lied Oceans oder im Deutschen Meer. Und dort heißt es, bring mich zu diesem Ort, wo mein Vertrauen keine Grenzen kennt, wo mein Glauben stärker wird, nämlich in deine Gegenwart. Und das wollen wir jetzt fokussieren. Wir wollen jetzt in Gottes Gegenwart treten. Und wenn du vielleicht hier sitzt und dich das irgendwie verwirrt oder du das nicht kennst, lade ich dich ein, ganz entspannt sitzen zu bleiben, aufzustehen, was du möchtest. Du musst nicht mitsingen, aber du darfst die Atmosphäre einfach genießen. Aber sonst lade ich euch gerne ein, mit aufzustehen und das nächste Lied gemeinsam zu singen.